Sarah-Lisa Volm. In einem Artikel auf Zeit Online schreibt sie über sich selbst: Auf dem Papier bin ich Schauspielerin, Autorin, Filmemacherin und Mutter von 4 Kindern. In echt bin ich ein Wrack und von nun an erzähle ich es allen. Das war das erste Mal, dass ich auf deinen Namen gestoßen bin. Der Artikel trug damals den Titel »Meine Panikattacke, meine Krise, meine Schwäche«. Jetzt hast du dein erstes Originalhörspiel gemacht und das trägt ebenfalls die Krise im Titel. Nämlich, wir haben keine Krise. Was interessiert dich an dem Thema Krise? Was fasziniert dich? Was verfolgt dich vielleicht sogar? Wie ist deine Verbindung zu dem Wort?
Das ist natürlich eine spannende Frage, weil sowohl der Artikel als auch das Hörspiel deutlich vor der großen Krise entstanden ist, in der wir ja gerade alle so angeblich oder wie auch immer stecken. Und dadurch verändert sich natürlich auch dieser Krisenbegriff ein bisschen. Also ich glaube, vorher hatte der wahrscheinlich mehr mit diesem klassischen Ausruf von ich krieg eine Krise so zu tun. Und jetzt ist das vielleicht ein bisschen größer. Ich vermute, in meinem Leben ist einfach immer wieder ein bisschen Drama zu finden und relativ viel Abwechslung und Tohuwabohu und Situationen, in denen ich nicht genau weiß, wie ich die jetzt handeln soll. Und das ist wahrscheinlich so diese alltägliche Krise, um die es sowohl in dem Stück als auch in dem Artikel ging. Also eigentlich was sehr Alltägliches und gar nichts so Großes.
Genau, ich glaube, in dem Stück würde ich auch sagen, geht es ja um eine private oder vielleicht auch familiäre Krise. Und mir ist es gar nicht so leicht gefallen, am Anfang erstmal zu benennen, was diese Krise denn ausmacht. Weil wir haben Sarah, die Protagonistin, die ist eigentlich so eine sehr gestandene, vielleicht sogar super Frau, also in ihrem Job als Beleghebamme unglaublich gefordert, immer da für die Mütter, die Babys, bei den Geburten dabei. Dann hat sie einen Partner, den sie liebt und mit dem sie eine sehr gute Beziehung führt. Also es gibt eigentlich in dem Sinne keine richtige Ehekrise. Und es gibt diese 2 Töchter. Und erstmal wirkt es an der Oberfläche ja wie eine sehr glückliche Familie, bis auf einmal der Fleck auftaucht. Also dieser Fleck, der erstmal für Schimmel gehalten wird. Mich würde interessieren, wie ist denn dieser Fleck tatsächlich ins Hörspiel gekommen?
Also als erstes war von mir das Bedürfnis da, eine sehr normale Familie zu erzählen, in Anführungsstrichen, was auch immer normal bedeutet. Aber ich mache sonst relativ viele Sachen, die sich mit großen Umwälzungen und großen Problemen und irgendwie tiefer Gewalt und irgendwie solchen Dingen beschäftigen und wollte mal so in eine ganz alltägliche, normale Familiensituation gucken, die irgendwie auch anders ist als meine. Und dann war so ein bisschen die Frage, wie kann man in so einer Situation das Glück bewahren? Und dann gab es erst so verschiedene Varianten, wie das Glück aufbewahrt werden muss. Und da kam dann vielleicht auch so dieses surreale Element rein. Und das schwarze Loch, es gab tatsächlich erst das Loch, das entstand in einem Gespräch mit der Redakteurin, mit Christine Grimm, weil ich von diesem schwarzen Loch erzählt habe in einem anderen Kontext. Und dann meinte sie, oh, das schwarze Loch finde ich richtig gut. Und dann war so klar, ach so, ja, stimmt, vielleicht ist das genau das Richtige. Also wir haben so über das Thema gesprochen, ich habe vom schwarzen Loch erzählt und dann war es da. Und dann, so kam dann der schwarze Fleck.
Das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil ich auch das Gefühl habe, am Anfang ist es eben total klein und dann morpht es sich aber so, es verändert so ein bisschen die Form. Also es wird dann von einem Fleck, der wird dann erstmal versucht, mit schwarzer Farbe den zu überpinseln. Dann wird er irgendwie am Ende aber riesengroß, wandgroß und sogar verschönert mit Glitzer und so weiter. Also ich habe das Gefühl, dieser Umgang mit dem Loch ist ja auch so ein bisschen, wie verhält man sich zu dieser Krise? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, dass das, was da vielleicht, das Stück heißt ja auch, wir haben keine Krise, was da vielleicht auch so ein Ding ist für die Mutter, ist es total schwierig loszulassen und zu akzeptieren, dass Dinge nicht so laufen, wie sie sie geplant hat, wie sie sie sich vorstellt, wie sie laufen sollten. Ich glaube aber, dass es zum Beispiel für die älteste Tochter ein totaler Faszinationsort ist. Und das spiegelt sich in dem Loch ja auch wieder. Also jeder hat ja eine andere Beziehung zu diesem Loch. Das ist ja auch eine Möglichkeit auszubrechen aus einem Haushalt, in dem ich kontrolliert und gegängelt werde. Also das heißt, es gibt dieses Loch, aber für jeden bedeutet das Loch was anderes.
Das ist Juli, glaube ich, die ältere der zwei Töchter, die dann später auch in dem Loch verschwindet. Wo ich auch sagen würde, es ist vielleicht so eine Schlüsselfigur oder vielleicht kann man auch von Juli sogar was lernen. Also dass man, wenn dieses Loch schon da ist, sich vielleicht da auch einfach reinbegibt und sich darin umschaut.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es hat auch viel was damit zu tun, dass man natürlich Kinder ab einem bestimmten Punkt nicht mehr kontrollieren kann. Also egal, wie viel man sein Leben durchplant und das taktet und versucht, da den Überblick zu behalten, irgendwann wachsen sie halt da so hinaus und machen eigene Regeln. Und dem muss man sich ja als Eltern auch stellen.
Eine sehr schöne akustische Ebene, gerade für dieses Moment der Kontrollausübung, ist ja Tom. Tom ist eigentlich ein elektronisches Device, der aber diese ganze Familie komplett organisiert. Und ich weiß es nicht genau, aber wenn man statistisch jetzt oder prozentual gucken würde, wie viel Redeanteil Tom hat, dann ist es schon relativ viel, oder? Der ist wie so ein Familienmitglied, der ist auf jeden Fall immer dabei.
Das Interessante ist, dass Tom noch viel mehr Redeanteil hatte im Text. Also nicht viel mehr im Sinne von mehr Auftritte, sondern dass diese Redeanteile noch viel länger waren, weil ich einfach so tatsächliche To-Do-Listen dann halt gemacht habe oder Tagespläne. Oder das sind ja immer so die Sachen, die Tom vorliest im Prinzip. Und das war dann aber so anstrengend zu hören. Trotzdem fand ich das interessant, dass das in einem Stück jetzt natürlich nur so funktioniert, aber in echt, wenn man sich eben von seinem Hilfdienst bei Apple oder bei Google oder, ne, die haben ja alle irgendwie Siri und so weiter, wenn man tatsächlich anfängt, sich von denen die To-Dos vorlesen zu lassen, dann reden die ja den ganzen Tag mit einem. Das ist ja fürchterlich. Also das ist mir so in dieser Genese des Stücks dann so aufgefallen.
Ja, es ist auch ein sehr schöner Moment am Ende, wenn dieses Gerät einfach kaputt geht und schweigt. Und
ja, also ja tatsächlich zerstört wird, genau.
Ja, das wäre vielleicht die nächste Frage. Wie würdest du diese Krise tatsächlich beschreiben? Ist es eine Krise, die diese Familie durchlebt oder was macht diese Krise aus?
Also ich glaube, dass man das sehr unterschiedlich definiert. Also wenn ich jetzt so meine Familie nehmen würde, dann habe ich persönlich als relativ dramatisch veranlagter Mensch das Gefühl, wir haben bestimmt 6 bis 10 richtig große Krisen, durch die wir jedes Jahr gehen. Mein Mann würde wahrscheinlich sagen, wir hatten so in den letzten 4 Jahren vielleicht mal so eine Krise. Also das ist ja immer so sehr definitionsabhängig. Und ich glaube, so ist es bei denen auch. Also es ist so, jeder empfindet das anders schlimm und ich habe den Eindruck, dass die sehr stabil sind, auch in ihrer Beziehungskonfiguration, zum Beispiel als Paar. Und trotzdem muss man sich immer wieder neu zusammenfinden und auch neu verhandeln, wie wollen wir miteinander leben und zwar halt auch zu viert. Also wer von uns nimmt hier welche Rolle ein und wer hat welche Verantwortung?
Ein Wort, was mir immer wieder eingefallen ist im Zusammenhang mit dem Stück, ist der Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus. Ein Wort, das der Soziologe Hartmut Rosa geprägt hat oder erfunden hat, wo es darum geht, dass man eigentlich so effizient und so schnell handelt im Alltag und handeln muss, weil man versucht, so viel da hineinzupressen, dass man eigentlich keine Spielräume mehr hat und das, wonach sich seiner Meinung allen Menschen sehen, so eine Art von Resonanz, also dass man eine Spontanität hat, Interaktion, etwas Unvorgesehenes, Unverfügbares, dass das eigentlich komplett verloren geht und dass das dann mehr oder weniger Stillstand bedeutet, obwohl man sich permanent bewegt.
Ich glaube tatsächlich, dass sich das deutlich verschlimmert. Ich bin schon ein großer Digitalisierungsfreund. Aber ich glaube, genau an dieser Stelle entsteht was, was uns eigentlich das Leben erleichtern sollte und stattdessen aber uns als Menschen so vor sich her treibt. Ich habe einen ganz tollen Dokumentarfilm gesehen, der heißt Speed, wo es genau darum geht, wie eigentlich dadurch, dass in der Zwischenzeit Computersysteme den ganzen Aktienhandel kontrollieren und eigentlich Aktien in der Zwischenzeit so schnell verkauft werden, dass Menschen das gar nicht mehr kontrollieren können und Prozesse automatisiert stattfinden. Und jetzt könnten wir uns theoretisch zurücklehnen und sagen, hey, jeder hat eine Waschmaschine, jeder hat ein Dach über dem Kopf, jeder hat einen Fernseher. Jetzt arbeiten wir einfach nur noch halb so viel, weil es geht ja alles viel schneller. Ich muss den Roman nicht 80 Mal auf der Schreibmaschine abtippen, sondern ne, das, also diese ganzen Prozesse, überhaupt Automatisierungsprozesse, wir könnten uns das mal entspannen. Und was uns aber eigentlich passiert, ist das Gegenteil. Wir fühlen uns eigentlich vor was hergetrieben und schaffen es immer weniger, unseren Alltag zu bewältigen, weil wir denken, wir könnten immer noch mehr schaffen, weil ja alles leichter geht.
Mhm.
Und ich glaube, das ist was, was bei denen natürlich auch passiert. Also wir versuchen da alles reinzuquetschen und weil wir jeden Monat lernen, dass man noch mehr reinquetschen kann, wenn man nur das richtige Tool anwendet, machen wir da natürlich mit, weil wir haben ja nur dieses eine Leben.
Es gibt auch diesen sehr schönen Satz, ein Zitat aus dem Stück, immer in Bewegung bleiben, einfach weitermachen, nicht anhalten wie ein Kreisel, wird der langsamer Geräte in Stocken, wackelt, wabert und fällt. In der Physik spricht man vom Drehimpuls, der einzige Feind ist die Trägheit. Das bedeutet ja auch
und die
eigentlich
Reibung, oder? Ich glaube, da kommt es die Trägheit und die Reibung.
Du bist die Expertin, die Autorin des Stückes.
Ja, aber Trägheit ist ein Problem, ja.
Ja, das ist ja dann tatsächlich auch mehr oder weniger nicht die Lösung, aber die Reaktion von Sarah, der Protagonistin. Irgendwann wird es alles zu viel. Diese Tasks, die sie von Tom bekommt, sind sozusagen nicht mehr zu bewältigen und sie bleibt einfach vor diesem Loch liegen. Wäre das eine gute Strategie oder hast du selber Strategien? Im Stück werden auch Strategien genannt, wie man mit Stress oder Krisen umgehen kann. Da tauchen mal wieder diese affirmativen Sätze auf zum Beispiel oder Yoga-Übungen oder der sehr zweckgerichtete Orgasmus, der dann aber auch misslingt, weil die Batterien vom Womanizer alle sind.
Ja, ich glaube, das sind ja alles Angebote, Möglichkeiten, die ja offensichtlich nicht funktionieren. Denn würden sie funktionieren, würde Sarah ja nicht vorm Loch liegen und sich nicht mehr bewegen. Also das sind alles so Sachen, wo man sich, glaube ich, so einbildet, die funktionieren könnten. Ich glaube, es muss jeder für sich selber rausfinden, was klappt oder was so geht. Ich fand immer relativ spannend zu beobachten, dass man für ein schnelleres Leben meistens auch einen Preis bezahlt. Also der Klassiker ist der Herzinfarkt mit 50, weil man irgendwie mehr kann oder dann natürlich so, dass der Körper aufgibt und kaputt ist, aber auch Leute, die ist gerade diese tolle Susan Sontag Biografie, wo auch drin steht, dass sie dann einfach tagelang Speed genommen haben, um halt noch mehr schreiben zu können. Und das funktioniert ja auch alles immer für eine Zeit, aber irgendwann holt sich der Körper das halt im Normalfall zurück, also entweder über Depressionen oder über ja, körperliche Auswelle oder ein Burnout oder so. Also ich verstehe diesen Versuch so gut und man kann es aber, glaube ich, dem Leben nicht so richtig abknapsen. Da geht viel, aber es geht nicht alles.
Vielleicht ist dann ein Stichwort Balance, also dass man versucht, ja, sich selber in der Balance zu halten zwischen totalem Stillstand und es geht gar nichts mehr und diesem, ich mache ganz schnell und noch mehr und das ist ein rauschhaftes Fest sozusagen, das Leben.
Ja, ich glaube, es ist immer so dieser Versuch oder dieser Moment, wo man dann vielleicht sagen muss, okay, ich muss jetzt schlafen. Ich werde sonst vielleicht auch unangenehm für die Menschen um mich herum. Oder ich muss jetzt einfach mal diese To-Do-Liste nicht abarbeiten, weil das niemandem heute mehr weiterhilft.
Vielleicht kehren wir nochmal zurück zu dem Artikel, den ich eingangs genannt habe. da taucht auch ein Stichwort auf, was ich interessant fand als eine Strategie auch, nämlich das Kämpfen mit offenem Visier. Also sich auch verletzlich zeigen, mit Fehlern offen umgehen, um sich selber nicht so ein Gefängnis zu bauen. Man müsste jetzt total perfekt funktionieren und alles schaffen.
Ja, obwohl das natürlich auch trügerisch ist. Der Artikel ist ja auch aus diesem 365 Imperfections Instagram-Projekt entstanden, das ich so davor angefangen hatte. Und das zeigt eigentlich jeden Tag so Fehler und Unzulänglichkeiten und Probleme, die ich letztes Jahr so im Alltag hatte oder im Allgemeinen. Und vieles von diesem offenen Visier fand ich halt davor so ein bisschen schwierig, weil wenn sich so Hollywood-Größen wie Gwyneth Paltrow und Alicia Keys jetzt nicht mehr schminken, ist es zwar schön, es hilft nur mir nicht, wenn ich gerade irgendwie mit meiner Rosacea im 8. Monat schwanger im Bett sitze und geheult habe und ein Doppelkinn habe, dann wird das jetzt halt kein Instagram-Post. Sondern das funktioniert ja dann auch nur, wenn ich dann halt so aussehe und genug Botox im Gesicht habe, dass ich kein Make-up drauf schmieren muss. Und das ist, glaube ich, natürlich auch immer so dieser Punkt. Also dieser offene Umgang mit Fehlern ist auf der einen Seite total schön und kann auf der anderen Seite auch wieder den Druck erhöhen. Also es ist sehr uneindeutig, wie man damit umgehen sollte.
Du hast gerade die Seite 365 Imperfections genannt, oder Seite, es ist eigentlich ein Instagram-Channel, den du, glaube ich, 2019 begonnen hast und wo du ein Jahr, glaube ich, über dich selber erzählt hast und jetzt immer KünstlerInnen einlädst, ihre Reflexion zum Imperfekten mit anderen zu teilen. Also ich habe zum Beispiel eine Serie über Körperbehaarung gesehen oder eine Serie, die ich sehr schön fand, über Mutterschaft und auch sozusagen diese Unsicherheiten im Umgang mit Mutterwerden. Warum war es dir denn wichtig, das ausgerechnet bei Instagram zu machen? Das ist ja so die Plattform, der immer Oberflächlichkeit vorgeworfen wird.
Also es war mit Sicherheit ein Grund, dass Instagram allgemein als ziemlich oberflächlich gilt. Man kommt ja auch nicht raus aus diesem System. Es ist sehr auf Ästhetik fixiert. Also es ist viel bildorientierter als manch anderes Social-Media-Instrument. Insofern war das mit Sicherheit ein Punkt und ausschlaggebend. Aber am Ende des Tages ist es auch einfach ein Medium, das sehr schnell funktioniert. Und dann kann ich auch machen, was ich will. Und ich habe ja schon auch viel über, weiß ich nicht, Blut und Fäkalien und Pickel und Körperbehaarung und Depressionen geschrieben. So, das will man dann vielleicht auch gar nicht noch vorher filtern mit jemandem.
Das ist übrigens eine meiner Lieblingsszenen aus dem Stück, die Geburt, die dann so erzählt wird anhand von klassischen Geburtsszenen im Film und quasi abgeglichen wird mit der Erfahrung einer Hebamme, nämlich die Protagonistin, die als Hebamme arbeitet. Und fand es total spannend, weil zum Beispiel ich zum ersten Mal in einem Geburtsvorbereitungskurs gehört habe, dass man nicht liegen sollte während der Geburt, weil man ja total gegen die Schwerkraft arbeitet. Und Studien aber tatsächlich zeigen, dass viele Frauen sich hinlegen, einfach weil sie diese Szene so oft gesehen haben in irgendwelchen Filmen.
Ich war mal an einem Set, da war ich als Double für eine Schauspielerin, die nicht schwanger war und die sollte dann ein Kind gebären. Und ich war eben schwanger zu diesem Zeitpunkt und war dafür da. Und die hatten extra eine Hebamme am Set, die dann das betreut und eben guckt, dass es so läuft, wie es echt laufen würde. Und mit der habe ich mich dann unterhalten darüber, dass ja im Film immer so fürchterlich viel gekreischt wird und alles so schnell geht und ja nie realistisch ist und dass ich es so toll finde, dass sie da ist. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich habe erklärt, wie es jetzt wäre. Und dann hat der Regisseur gesagt, nee, wir machen so, wie wir das immer machen. Leg dich hin, schrei. Und so, also die hatten extra einen Experten, eine Expertin da. Und es wurde trotzdem das gleiche Narrativ wieder bemüht, was ich total amüsant fand.
Wir haben keine Krise, ist ja dein erstes Hörspiel. Und du hast vorher relativ viel beim Film gemacht als Autorin und als Regisseurin. Ist dir der Wechsel in das Hörmedium leicht gefallen? Oder was waren so die größten Herausforderungen jetzt im Schreiben und in der Produktion fürs Radio?
Ich glaube, was total interessant war, war, dass ich dachte, wir brauchen ganz viele Töne. Und deshalb habe ich auch ganz viele Töne aufgeschrieben in diesem Skript. Und dann kam der Tonmeister und hat mir, also der Mischtonmeister, und meinte, also das sind so viele Töne, müssen wir die da alle reinmachen? Und ich dachte immer so, ja, aber braucht man die nicht? Ist doch ein Hörspiel, muss doch was los sein. Das war wahrscheinlich so das Spannendste oder das Komischste daran, dass ich das einfach nicht genau wusste, wie funktioniert das ohne Bilder, wie erzählt man Bilder. Jetzt muss man aber, glaube ich, ehrlicherweise dazu sagen, ich habe noch nie einen Film gemacht, der so lang ist wie das Hörspiel. Ich habe ja nur kürzere Filme gemacht und deshalb wäre das so oder so eine neue Erfahrung gewesen.
War denn gleich klar, dass du auch die Regie machst, also deinen eigenen Text sozusagen auch inszenierst?
Das war lustigerweise sofort klar. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil die Anfrage war, ob ich ein Hörspiel schreibe, und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte zu sagen, ich möchte aber bitte auch die Regie machen. Und hatte aber das Glück, dass mir das sofort mit angeboten wurde. Und ich dann, also so als Frage, und ich dann sofort Ja gesagt habe und mich total gefreut habe. Aber oft traut man sich ja nicht. Und ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut. Und das freut mich sehr.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich hoffe, wir werden noch viele weitere Hörspiele hören und bedanke mich sehr für das Gespräch, Sarah-Lisa Vollm.